ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Fangen wir klein an, mit den Kleinsten. Der Berliner Senat will den Kita-Betreuungsschlüssel für unter Dreijährige schrittweise verbessern. Er hat heute beschlossen, dass eine Erzieherin ab Januar für weniger Kinder verantwortlich ist. Rein rechnerisch betreut sie dann ein halbes Kind weniger als bislang. Landespolitikreporter Thorsten Gabriel berichtet, dass ab August dann sogar ein ganzes Kind weniger vor ihr steht.
Eine Kita-Erziehungskraft wäre ab August dann für 4,1 Kinder unter drei zuständig. Aktuell betreut sie rechnerisch noch 5,1 Kleinkinder. Damit wäre eine Forderung der Erziehungsgewerkschaft GEW erfüllt, die jahrelang für einen besseren Betreuungsschlüssel geworben hatte. Diese hätte auch noch einen anderen Effekt. Obwohl die Zahl der Kita-Kinder gesunken ist, könnte so das Personal insgesamt gehalten werden. Das hätte andernfalls entlassen werden müssen, rechnet Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch vor.
Das wäre in den kommenden Jahren, ich denke in den nächsten 2 bis 3 Jahren, wären das 2400 Vollzeitstellen. Das sind wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze, da nicht alle Vollzeit arbeiten. Und es freut mich umso mehr, dass gelungen ist, genau dieses Personal, was wir über viele Jahre gut qualifiziert haben, jetzt bei uns in den Kitas halten zu können.
Kosten wird der bessere Betreuungsschlüssel nach Angaben der Verwaltung im kommenden Jahr 125 Millionen Euro und im Jahr darauf 193 Millionen Euro. Das ist aber nicht das Einzige, was mit dem neu aufgelegten Kita-Fördergesetz geändert werden soll. Geplant ist auch, das Geld für die Sprachförderung an Kitas ab dem kommenden Jahr neu zu verteilen, sagt die Bildungssenatorin.
Zusätzliche Ressourcen gehen in die Kitas, wo wir sagen, dort sind sozial schwierige Verhältnisse, dort sind mehr Kinder, die einen Bedarf haben und die sollen dann auch davon profitieren.
Ziel ist es, dass alle Kinder bei der Einschulung Deutsch können. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen ab dem nächsten Jahr die Kitas zusätzlich Geld für Sprachförderung bekommen, die 20% oder mehr Kinder betreuen, die Sozialleistungen erhalten. Und noch eine Neuerung ist geplant. Ab dem kommenden Jahr sollen Eltern automatisch einen Kita-Gutschein zugeschickt bekommen, deren Kind 3 Jahre alt geworden ist. Bevor dieser Gesetzentwurf in Kraft treten kann, muss er noch vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden.
Thorsten Gabriel berichtete. Wenn es Nacht wird in Brandenburg, soll es ruhig sein am Himmel. Schon zum Sommer hatte die Billig-Airline Ryanair ihr Flugangebot am BER ausgedünnt. Zum Winter könnte es noch weiter schrumpfen. Das Unternehmen ärgert sich nämlich über das Nachtflugverbot, fordert Lockerungen. In Berlin ist man dafür aufgeschlossen, in Brandenburg aber nicht, berichtet RBB-Reporter Nico Hecht.
Mehr als 60 Ryanair-Flüge letztes Jahr, die wegen des Nachtflugverbots am BER nicht landen oder starten durften. Heiße für die Airline, nach Hannover umleiten, Busse chartern, um Passagiere nach Schönefeld zu fahren. Zusätzliche Kosten also, sagt Ryanair-Sprecher Marcel Puschen-Meyer. Zusammen mit den hohen deutschen Luftverkehrssteuern werde der BER so weiter unattraktiver.
Wir werden zeitnah auch den Winterflugplan bekannt geben. Und aufgrund der hohen Luftverkehrssteuer stehen da die Zeichen nicht gerade positiv. Ist es ja schon auch so, dass jetzt auch ein anderer Flughafen in der Nähe von Berlin, Neu-Hardenburg, vielleicht flugbereit wäre. Von daher gucken wir uns einfach alle möglichen Alternativen an.
Eine ernstzunehmende Drohung? BER-Chefin Aletta von Massenbach sagte der Zeitung Matz, sie könne den Ryanair-Wunsch, das Nachtflugverbot zu lockern, verstehen. Es gehe darum, dass Flieger schon bei Verspätungen von nur ein paar Minuten nicht mehr landen dürften. Doch dem widerspricht man im Brandenburger Verkehrsministerium. Es gebe bereits Pufferzeiten für Verspätungen. Es gilt eine Kernflugsverbotszeit von 0 bis 5 Uhr. Die Zeit von 22 Uhr an aber gilt als sogenannte Randzeit, als Puffer also für Unvorhergesehenes, mit denen auch 90% der Airlines klarkommen würden, so Verkehrsminister Detlef Tabat, BSW.
Wenn die Mehrheit der Fluggesellschaften in der Lage ist, das einzuhalten und ein Carrier immer an die Randzeiten rankommt, sollte er sich fragen, wie er seine Flugpläne so eintaktet, dass er eben in der Regel auch diese Zeiten realisieren kann.
Brandenburgs SPD-BSW-Regierung hat sich in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, sich sogar für eine Ausweitung der jetzigen Flugkernverbotszeit einzusetzen, von 22 bis 6 Uhr. Das Nachtflugverbot sei wichtig und auch nicht der Hemmschuh für Entwicklungen des Flughafens, sagt der SPD-Vize-Landtagsfraktionschef Ludwig Schätz.
Wir haben andere Fragen, die im Luftverkehr eine Rolle spielen. Die Luftverkehrssteuer, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standort Deutschland auch zu stärken, wäre eine Änderung der Luftverkehrssteuer angebracht. Aber das jetzt alleine nur aufs Nachtflugverbot zu reduzieren, finde ich ein bisschen kurz gesprungen.
Damit liegt Brandenburg mit Berlin als BER-Anteilseigner über Kreuz. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU, will eine Flugverbotslockerung. Brandenburgs Verkehrsminister Tabat will aber den Sorgen um die Wirtschaftlichkeit des Flughafens und den angedrohten Umzugsplänen von Ryanair nicht einfach nachgeben. Für Änderungen beim Nachtflugverbot müssten sich die Anteilseigner Bund, Berlin und Brandenburg schon einig sein. Das sind sie nicht. Deshalb scheinen weder Lockerungen noch Ausweitungen in Sicht.
Das Nachtflugverbot am BER, Nico Hecht berichtete. Vor einem Jahr ordnete die Ampelregierung Kontrollen an allen Landesgrenzen an. Erklärtes Ziel, irreguläre Migration eindämmen. Seitdem ist die Bundespolizei im Dauereinsatz, auch an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg. Da laufen die Kontrollen sogar schon seit Oktober 2023. Reporterin Amelie Ernst hat recherchiert, was sie gebracht haben.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Seit der Einführung der eigentlich nur vorübergehenden Grenzkontrollen kommen auch deutlich weniger Geflüchtete nach Deutschland. Waren in der Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtung vor einem Jahr noch rund 2700 Menschen untergebracht, sind es derzeit nur noch etwa 2000, also 700 weniger. Auch in den Kommunen kommen deutlich weniger Menschen an. Innenminister René Wilke beurteilt die Lage allerdings differenziert.
Wenn der Hauptmaßstab ist, die Zahlen runterzubekommen, dann hatte das aus meiner Sicht Effekte. Ob die im Verhältnis zu dem Einsatz von Kräften und dem Einsatz von Kosten stehen, das steht auf einem anderen Blatt. Ich würde aber tendenziell sagen, so wie es vorher war, ging es nicht weiter. Und meine Hoffnung ist aber, dass es so, wie es jetzt läuft, auch nicht weitergeht, sondern dass wir wieder zu einer europäischen Perspektive kommen. Denn diese Grenzkontrollen dürfen auch kein Dauerzustand sein.
Auch Andreas Broska, bei der Brandenburger Gewerkschaft der Polizei zuständig für die Bundespolizei, sieht die Grenzkontrollen nicht als Dauerzustand. Zu sehr seien seine Kolleginnen und Kollegen schon jetzt an der Belastungsgrenze. Durch 12- bis 14-Stunden-Schichten stauten sich in der gesamten Bundespolizei inzwischen 2,7 Millionen Überstunden. Dazu komme die hohe psychische Belastung bei den Einsätzen an der Grenze.
Werden ja stichprobenartig die Fahrzeuge kontrolliert. Und das muss man natürlich dann von Auto zu Auto, von Fall zu Fall sehen. Macht ja auch was psychisch vielleicht mit dem einen oder anderen. Wenn die Leute zurückgewiesen werden müssen, weil halt da Schicksale dranhängen. Und jeder Polizist in der Uniform ist auch nur ein Mensch und nimmt das dann auch vielleicht mit nach Hause.
Der Polizeigewerkschaftler könnte sich auch vorstellen, dass die Kontrollen etwas weniger intensiv fortgesetzt werden, ohne dass der gewollte Effekt in Sachen Migration damit wegfalle, so Broska.
Wir appellieren an die Politik, dass es eine Maßnahme mit Sinn und Verstand letztendlich ist, sodass der Kräfteansatz reduziert werden kann, weil wenn wir uns mal genau die Aufgriffszahlen anschauen in den vergangenen Monaten, haben sich die unerlaubten Einreisen im Vergleich zum Vorjahr 2024 fast halbiert und trotzdem ist der hohe Personalansatz immer noch da und es ist auch noch nicht absehbar, wann dieser Personalansatz zurückgefahren wird.
Ganz anders schaut Maszta Kandil auf die intensiven Grenzkontrollen. Sie setzt sich in der deutsch-polnischen Grenzregion für Geflüchtete ein und weiß, was auf polnischer Seite passiert, wenn ein Geflüchteter in Deutschland aufgegriffen und nach Polen zurücküberstellt wird. Seit Mai dieses Jahres ist die Tür komplett geschlossen. Wenn Asylsuchende ein zweites Mal versuchen, die Oder Richtung Deutschland zu überqueren, dann werden sie in den allermeisten Fällen von polnischen Beamten festgenommen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass sie in ihr Heimatland zurückgebracht werden. Denn inzwischen schiebe Polen wieder in alle Herkunftsländer ab, außer in die Ukraine. Die Chancen auf einen erfolgreichen Asylantrag seien in Polen minimal, so die Aktivistin. Und in den polnischen Gewahrsamen für Geflüchtete würden auch keine Ausnahmen gemacht.
Amelie Ernst berichtete. Nach und nach verlassen Flüchtlinge die Massenunterkunft auf dem ehemaligen Flughafen Tegel. Vor einem Jahr wohnten da noch 5.500 Menschen im Ankunftszentrum. Jetzt sind es nur noch 1.700. Bis Ende November sollen alle ausgezogen sein. Zwei der zeltartigen Leichtbauhallen sind schon leer, die übrigen 13 Zelte vergleichsweise locker belegt. RBB-Reporterin Ute Schumacher hat eine Ukrainerin bei ihrem Auszug begleitet.
Das letzte Mal schließt Marina den Vorhang von ihrem Wohnabteil in einer der Leichtbauhallen in Tegel. 11 Monate hat sie in der Massenunterkunft gewohnt, zuletzt mit 5 anderen Frauen in einem Wohnabteil mit 7 Doppelstockbetten.
Ich freue mich, aber ich sehr habe Angst vor Zukunft. Ich würde gern nach Hause gehen, in mein Bett schlafen. Aber ich muss etwas hier machen und ich plane zu arbeiten.
Marina ist 55 Jahre alt. Sie hat hier Deutsch gelernt von einem anderen Ukrainer, der eigentlich Physiker ist und hier als Sprachlehrer arbeitet. Marina stammt aus Charkiw, das ist 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Ihr Mann und ihr Sohn sind immer noch dort. Männer dürfen die Ukraine erst verlassen, wenn sie über 60 sind. Ihr Sohn ist Atomphysiker. Die werden nicht an die Front geschickt, aber er arbeitet als Freiwilliger für die Armee in Charkiw, ganz in der Nähe der Front. Sie zeigt uns ein Foto von ihrem Sohn. Ein Mann mit Vollbart.
Ach, das ist mein Sohn. Ich hoffe, diese Oktober, er wird 36.
Bevor ihr noch mehr die Tränen kommen, erzählt sie schnell von ihrer Tochter. Sie ist Biophysikerin und wohnt auch in Berlin. Zusammen mit ihrem Freund in einem Einzimmer-Apartment. Da passt die Mutter nicht auch noch ein. Auf dem Weg zum Bus verabschiedet sich Marina in Tegel vom Wachpersonal ihres Wohnzells, einer Betreuerin, dem Team, das Sportkurse anbietet, und manchem Bewohner. Dann steht sie mit zwei Freundinnen aus Tegel an der Bushaltestelle. Mit den beiden Frauen zieht sie in ihre neue Unterkunft in Neukölln. Marinas ganze Habe steckt in einem Koffer und einem Rucksack. Im zweiten Hinterhof eines Altbaus in der Neuköllner Sonnenallee ist das frühere Pflegeheim, in dem sie jetzt wohnen wird. Das ist eine von drei neuen Unterkünften, die laut Sprecher des Landesamts für Flüchtlinge helfen sollen, die Massenunterkunft in Tegel pünktlich leer zu ziehen. Bis Ende November soll das geschafft sein.
Eine Reportage von Ute Schumacher.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Eine Küchenwaage. Und da drin in der Waagschale sitzt ein kleiner Igel. Spitze Nase, Knopfaugen, schwarze dünne Beinchen. 55 Gramm wiegt der kleine Jürgen. Er ist 14 Tage alt. Jürgen ist der einzige Überlebende seiner Geschwister. Gefunden wurde er auf einer Baustelle und abgegeben bei Igelpapa Jürgen Lessmann in Stahnsdorf. Jetzt päppelt der große Jürgen den kleinen Jürgen zurück ins Leben. Jürgen Lessmann ist vom Verein Interessensgemeinschaft zum Schutz der Igel in Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf.
Wir haben im letzten Jahr 283 Igel aufgenommen gehabt, wobei der größte Teil über 80% halt ausgewildert werden konnten. 20% sind leider verstorben. Teilweise auch durch viele Verletzungen durch Mähroboter, diese Fadentrimmer.
Die Igelstationen bei uns in der Region ächzen derzeit unter den vielen kleinen Patienten und Waisen, die dort abgegeben werden. Auch in Stahnsdorf sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer am Limit. Aufgepäppelt werden der kleine Jürgen und seine Artgenossen nicht etwa in einem Vereinshaus, sondern bei den Vereinsmitgliedern zu Hause. Im Dachgeschoss von Jürgen Lessmann leben, neben zwei Igelbabys, auch noch eine Truppe von Igel-Teenagern. Sie sind schon ein ganzes Stück größer als klein Jürgen. Aber auch sie wären nicht überlebensfähig ohne die ehrenamtlichen Helfer.
Viele Igel, die kommen verletzt zu uns oder halt als Babys, weil die Mütter überfahren werden oder durch Gartengeräte getötet werden und kommen dann alleine nicht mehr zurecht. Die hier mit den 200, 250 Gramm würden alleine zurechtkommen, wenn man sie zufüttert. Ohne Zufütterung sterben auch diese.
Das Insektensterben und versiegelte Gärten führen dazu, dass die Igel immer öfter verzweifelt ihre natürlichen Lebensräume verlassen müssen, um Nahrung zu finden. Häufig fallen sie dann dem Verkehr zum Opfer. Dazu kommen Gifte, Gartenfeuer, steile Schwimmbadwände oder gefährliche Zäune, weiß Jürgen Lessmann.
Wir nehmen denen ihren Lebensraum weg, die waren vor uns da. Und der Igel ist das älteste Säugetier der Welt. Der Igel lebt schon seit über 60 Millionen Jahren bei uns auf der Welt, auf der Erde. Und ja, die Dinosaurier haben es nicht geschafft, aber der Igel, der ist immer noch da.
Auch Martina Kretschmar kämpft für das Überleben der Igel. Sie ist eine von 20 Mitstreitern der Initiative. Seit 2 Jahren kümmert sie sich um Igel. Mehrere hat sie in ihrem Garten in Kleinmachnow in Verschlägen untergebracht. Martina Kretschmar gibt viel, aber sie bekommt auch einiges zurück.
Für mich ist es ganz toll, diese Kleinen zu sehen oder die Schwachen und Kranken zu sehen. Und wenn man sein Engagement da reinsetzt, das ist ja teilweise auch über wirklich Wochen und mit ganz viel Care-Arbeit verbunden. Und man hat die dann so weit, dass die wieder rausgehen können. Und das ist einfach toll.
Um weitermachen zu können, sind die Igelretter nicht nur auf Spenden angewiesen, sondern auch auf einen zentralen Ort in der Region Stahnsdorf, Kleinmachnow oder Teltow, an dem alle Tiere versorgt werden können, sagt Jürgen Lessmann.
Wir brauchen ein Gebäudeteil oder eine Räumlichkeit, 20 Quadratmeter, Wichtig wäre für uns, dass wir wirklich Leute finden, die sowas für uns zur Verfügung stellen können. Die Nebenkosten würden wir alle selber tragen. Und deswegen würden wir uns super freuen, wenn wir Leute finden, die uns was anbieten könnten.
Wer helfen will, kann sich direkt bei Jürgen Lessmann und seinem Verein Interessensgemeinschaft zum Schutz der Igel melden oder schaut für nähere Infos auf die Homepage von Der Tag.
Das war Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.